Wer öffentliche Debatten verfolgt, erkennt ein wiederkehrendes Muster. Immer wieder landet man bei denselben Schlagwörtern. Meinungsfreiheit, Cancel Culture, Zensur. Aber warum eigentlich? Werden Meinungen in Deutschland wirklich unterdrückt? Und welche Verantwortung tragen Sender, Journalisten und Podcaster? Genau darüber sprechen wir heute bei den Medienverstehern. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, die aktuellen Debatten um Danger Dan, den Podcaster Ben Bernd und die Landesmedienanstalten zeigen, wie schnell die Grenzen verschwimmen. Plötzlich geht es nicht mehr nur um einzelne Fälle, sondern um Grundsatzfragen. Wer entscheidet darüber, was veröffentlicht wird? Hier entscheidet in jedem Fall unter anderem Professor Dr. Tanja Schulz, was veröffentlicht wird bei den Medienverstehern. Früher bei der Süddeutschen, heute Forscher an der Uni Mainz. Hallo Tanja.
Grüß dich, Markus. Ich entscheide das nicht alleine, sondern mit dir zusammen. An meiner Seite ist wie immer Dr. Markus Wollsiffer, TV-Journalist, Reporter, Moderator und ebenfalls Medienversteher.
Heute habe ich wieder drei Begriffe vorbereitet. Es ist an dir, einen zu ziehen. Und ja. Treue Zuhörer wissen, du musst ihn bitte elegant einbinden.
Treue Zuhörer kennen auch schon deine Neigung zu so gekoppelten Begriffen.
Moment, ich sage, was es nicht wurde.
Oh ja.
Der Faktenjongleur hätte es sein können. Schade.
Ja, wäre ich auch manchmal gerne ein Faktenjongleur.
Und der Debattenpyromane wurde es leider auch nicht.
Debattenpyromane. Jetzt wird's gefährlich, aber hier haben wir etwas, was sehr gut zu unserem Ort, an dem wir das aufzeichnen, in Mainz passt, nämlich den Empörungssommelier.
Ah, ich bin gespannt, wann du das den Begriff einbauen willst.
Ich darüber nachdenke, gar nicht so einfach. Das ist ein Empörungssommelier.
Naja, ja, gut. Ja, wie immer, wenn es einer schafft, dann bist das du. Tanja, man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass der Begriff Zensur aktuell Hochkonjunktur hat. Hast du auch den Eindruck?
Schon eine ganze Weile ist das so, dass überall Zensur gerufen wird und damit ist dann meistens gar nicht gemeint irgendein Land, in dem tatsächlich irgendein fieser Autokrat oder Diktator die Medien gängelt, sondern tatsächlich ist dann oft gemeint irgendein Vorgang in Deutschland, was deshalb ja komisch ist, weil wir doch eigentlich alle denken, Zensur gibt es in Deutschland nicht.
Ja, die Vorzensur gibt es in Deutschland nicht, das haben wir an anderer Stelle schon erklärt. In der Tat, nachträglich können einzelne Passagen aus Büchern durchaus gerichtlich verboten werden, aber insgesamt, das Grundgesetz garantiert uns einen großen Freiraum, was Meinungs- und Pressefreiheit anbetrifft, zum Glück.
Ja, natürlich. Wir hatten tatsächlich darüber schon einmal in einer Folge über Pressefreiheit gesprochen und Zensur findet nicht statt in Deutschland. Das ist ja sogar im Grundgesetz so verankert in Artikel 5. Aber das betrifft zunächst mal ja den Staat und die Behörden. Und die Regierung und die Organe des Staates. Und wie du sagst, wenn jetzt irgendwer gegen Gesetze verstößt, möglicherweise in irgendwelchen Druckwerken oder auch im Rundfunk, dann kann natürlich trotzdem unter Umständen es passieren, dass bestimmte Äußerungen verfolgt werden, juristisch, und vielleicht auch irgendwo gelöscht werden müssen, etwa wenn jemand beleidigt hat und dagegen geklagt worden ist, erfolgreich. Das also kann schon vorkommen. Ist das dann Zensur? Das würde man so eigentlich nach dem Vorzensurbegriff jedenfalls nicht fassen, aber man kann hinterher, wie du sagst, natürlich in Einzelfällen schon etwas auch verändern, auf Zwang hin, womöglich auch von Behörden. Das ist aber eigentlich ein Vorgang, der unproblematisch scheint, wenn die Gesetze okay sind. Es wird dann problematisch oder würde problematisch werden, wenn die Gesetze ganz ungerecht wären und man plötzlich auch vielleicht hinterher Dinge löschen muss, die aber eigentlich ganz okay wären. Und da haben wir jetzt immer mal wieder auch so Fälle erlebt, dass behauptet wird, da wird vielleicht zu schnell irgendwo eingegriffen bei Demonstrationen, bei bestimmten Slogans. Aber wir erleben diese Zensurvorwürfe auch noch in anderen Zusammenhängen, die gar nicht so sehr sich auf den Staat richten, sondern der Begriff wird dann etwas weit gedehnt und ausgelegt mit Blick auch auf das, was ich vielleicht eher das Meinungsklima nennen würde, also darauf, was ist so das, was akzeptiert wird als Meinung. Und dann bezieht sich der Zensurvorwurf oft dann gar nicht auf den Staat oder auf die Gesellschaft insgesamt, sondern auf einzelne Akteure, auf einzelne Medien, auf einzelne Verlage, auch etwa Buchverlage, auf Ausstellungsveranstalter, die sagen, nee, also das geht uns jetzt hier zu weit, den und dem wollen wir keine Bühne bieten, wie es heute so oft eher auch heißt, das machen wir nicht mit, das finden wir zu krass. Und dann rufen natürlich oft diejenigen, die da nicht mitmachen dürfen, Zensur und auch deren Fans.
Ich bin ja als Reporter auch für Hessen zuständig. Und wenn es um die Frankfurter Buchmesse geht, dann hört man immer wieder, dass da der Vorwurf rechten Verlagen beispielsweise eine Plattform gegeben wird. Andere sagen, es ist wichtig, dass das Meinungsspektrum auch auf der Seite Platz findet. Also diese Debatte ist in jedem Fall wiederkehrend. Und wir hatten in der jüngeren Vergangenheit, ich habe es angedeutet, den ein oder anderen Vorfall, den wir diskutieren wollen. Lass uns mal beginnen mit dem Fall Danger Dan und dem ZDF jetzt. Ja. Ich habe es erwähnt, ich bin ja auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk tätig. Insofern habe ich bei diesem Fall weder das Mandat noch die Hintergrundkenntnisse, mich da entscheidend zu äußern. Da hast du Verständnis, dass ich mich da auch zurückhalte.
Ja, das kannst du gerne machen. Das betrifft das ZDF ja in dem Falle stark, für das du auch tätig bist. Und es geht um eine Sendung im ZDF. Viele haben das noch in Erinnerung oder mitbekommen. Wir wollen es jetzt auch gar nicht zu sehr in den Einzelheiten vertiefen, sondern nur noch mal in Erinnerung rufen oder ganz kurz für die, die es nicht mitbekommen haben, schildern. Also es ging um den Rapper Danger Dan, der in einer Jubiläumssendung der Satire-Show Die Anstalt auftreten sollte oder wollte, zusammen mit dem Pianisten Igor Levit, und dort einen neuen Song zum Vortrag bringen wollte. Und dieser Song ist so im Grunde so eine Art Aufruf zum Widerstand aus antifaschistischer Sicht und beschreibt die Bedrohung, die es durch Rechtsextremismus, durch Neonazis gibt, und sagt im Grunde, wenn ich das mal so zusammenfassen will, also wir müssten da alle jetzt mal uns organisieren und aufstehen. Ist im Prinzip so eine Art, wie so eine Art Gebrauchsanweisung für Antifa-Gruppen, so könnte man das ausdrücken, und hat dann aber beim ZDF für Stirnrunzeln, vielleicht auch für kalte Füße oder schwitzige Hände gesorgt, weil der Song dann kulminiert in etwas, was viele als einen eigentlich recht unverhohlenen, wenn auch nicht expliziten Gewaltaufruf verstehen würden gegen Rechtsextremisten, also nach dem Motto Selbstjustiz, jetzt müssen wir da auch gegebenenfalls selber Hand anlegen. Und es wird eben vor allen Dingen darin das Problem gesehen, dass dann am Schluss auch gegrüßt wird, mit Vornamen versehen zwar nur, aber eine Runde von Menschen, die bekannt sind als Linksradikale, die in der Vergangenheit gezielt Neonazis attackiert haben sollen, und zwar nicht verbal, sondern wirklich körperlich, und dafür auch teilweise schon vor Gericht sich verantworten mussten. Und das, ja, da hat dann das ZDF in seiner Leitungsebene gesagt, in der Intendanz, nee, also das geht uns zu weit, das können wir nicht bringen. Und dann sehr, sehr kurzfristig die Aufführung dieses Songs dann abgesetzt. Das war nicht zur Freude der Redaktion von dieser Satire-Sendung, die Anstalt. Die haben sich dagegen verwahrt und da auch im Grunde dann in der Sendung noch ein bisschen dagegen argumentiert und protestiert. Und es gab eine gewisse Debatte darum, ja, ist das jetzt Zensur? Müsste das ZDF das nicht aushalten? Muss die Gesellschaft das aushalten? Ja oder nein? Und das ist ein interessanter Fall. Weil zum Thema Zensur man vielleicht mal als allererstes sagen muss, ja, also den Song gibt's. Möglicherweise ist der eben auch nicht strafbar. Also vielleicht.
Du hast dir den Songtext auch
angeschaut. Ich habe mir den Song angehört und angeschaut, den Song auch dann angehört. Der wurde trotzdem veröffentlicht. Also ist nicht so, dass Danger Dan das gar nicht irgendwo in die Öffentlichkeit bringen konnte. So gesehen, der Staat ist gar nicht eingeschritten. Das heißt, es betrifft also den, also soweit ich weiß, zumindest das ZDF betrifft es. Also hat hier die Redaktion sich zu wenig couragiert gezeigt, sagen die einen, die anderen sagen, naja, also Entschuldigung, das ist aber redaktionelle Verantwortung, dass hier keine Gewaltaufrufe stattfinden. Und ich weiß nicht, wie du hältst dich jetzt zurück zurecht, vielleicht, um da nicht in den Verdacht zu geraten, hier fürs ZDF zu sprechen oder so. Aber wie du den Song interpretierst, ob du dazu was sagen kannst, weiß ich nicht. Also, ob du den angeguckt hast, ich habe mir den genauer durchgeguckt. Also, meine persönliche Meinung dazu ist im Grunde ein ziemlich einfach gehaltener, fast schon einfältiger Song. Ich finde ihn nicht künstlerisch nicht so besonders anspruchsvoll und auch nicht, hat keinen doppelten Boden, hat nichts, ist sehr so Agit-Pop-artig. Ich finde den einfach ästhetisch, künstlerisch ziemlich schlecht, um es offen zu sagen. Ich finde diesen Gruß unnötig und sehr fragwürdig und höchst problematisch. Und also insgesamt halte ich das für ein kein gutes Lied, kein gutes Kunstwerk. fragwürdig an vielen Ebenen, so sehr ich auch, das weißt du ja, auch selber den Rechtsextremismus als große Gefahr sehe und auch völlig anerkenne, dass es etliche Antifa-Gruppen gibt, die auch wichtige auch Informationsarbeit leisten, Recherchearbeiten und so etwas. Aber
wir verweisen auf unsere NSU-Folge, ja, die Beispiel, sich auch mit dem Thema befasst.
Aber das Thema Militanz und Gewalt ist natürlich schon ein interessantes und auch ein heikles und auch in der Antifa-Szene teilweise berüchtigtes. Da gibt es eine gewisse Gewalt- und Macho-Kultur, muss man einfach mal so sagen. Das könnte man auch mal kritisch aufarbeiten als Rapper. Hier wird das, wie ich finde, fahrlässig eher verherrlicht, dass man da so in so eine Art Guerilla-Selbstwiderstand und Selbstjustiz übergeht, weil der Staat das nicht hinbekomme. Und natürlich hat der Staat auch an vielen Stellen versagt, vielleicht in der Vergangenheit und auch noch heute. Und es gibt problematische Tendenzen an vielen Ecken in Behörden, in der Polizei und so weiter. Aber die Frage ist, ist es wirklich so, dass man jetzt sagen muss, jetzt bildet mal autonome militante Zellen und schlagt zu. Also das finde ich höchst problematisch. Und das sagt aber der Song ziemlich unverstellt. Darüber kann man auf jeden Fall mal massiv streiten, mindestens. Und die Frage ist aber auch erlaubt, naja, muss man denn das unbedingt senden?
Es war in jedem Fall groß in der Debatte, wahrscheinlich größer, als es ohne diesen Vorgang gewesen wäre.
Ja, da werden wir sicherlich nachher noch zu kommen. Das ist eigentlich regelmäßig so ein Phänomen, dass es dann eigentlich erst so richtig diskutiert wird. Also der Effekt, den ja Kunst haben will, nämlich eine Debatte auszulösen oft, der ist auf jeden Fall erreicht worden. Also auch gerade dadurch, dass es nicht dort gesendet worden ist. Wie gesagt, ist ja nicht so, dass der Song selbst jetzt verboten wäre. Und es wurde dann diskutiert, auch im ZDF, in der Anstalt selbst wurde darüber gesprochen, in einer Kultursendung nochmal und so weiter. Also diverse Formate in Zeitungen wurde darüber geschrieben, in Internetportalen hin und her diskutiert. Ich meine, Danger Dan als der Sänger hat dann auch noch ein Interview gegeben, dem Spiegel, das ich im Übrigen auch bemerkenswert fand, weil er da irgendwie so ganz harmlos tut und eigentlich, also ich meine, das finde ich so ein bisschen hasenfüßig, da irgendwie so einen krassen Text eigentlich zu liefern und dann so zu tun, als sei das ja alles ganz harmlos und gar nicht so gemeint und so. Also das finde ich so genauso schwach wie eigentlich dieses Gewinsel dann, oh, jetzt darf ich im ZDF nicht auftreten, nachdem der Song ja eigentlich aussagt, auf die etablierten, mächtigen Institutionen dieser Gesellschaft kann man sich sowieso nicht verlassen. Leute, macht es selbst, bildet eigene Gruppen und Zellen und dann zu glauben, dass das ein öffentlich-rechtlicher Rundfunksender, der ja für eine gewisse Mäßigung auch steht und der in seinen redaktionellen Grundsätzen, denen du ja im Übrigen auch zu folgen hast, darauf aus ist, jetzt weder Diskriminierung Vorschub zu leisten, noch aber Gewalt in irgendeiner Form zu verherrlichen, also zu glauben, dass das dann einfach mal so durchgeht, ist auch ein bisschen naiv und rührend. Gleichzeitig kann man aber natürlich auch anders sagen, wenn man sagt, naja, es ist ein Kunstwerk, es ist auch wirklich anders, als ob man nur diesen Text liest, den ich wirklich für ziemlich schlapp und einfältig halte, oder ob er den vorträgt. Das macht tatsächlich einen ganz anderen Eindruck. Also es wird hat eine andere Dynamik, eine andere Kraft. Und natürlich, und so haben auch die Leute von der Anstalt, also dieser Sendung, argumentiert in Protest gegen den eigenen Sender. Naja, wir wollen das diskutieren, wir wollen auch, ne? Und dann kann man darüber reden, war das einfach ungeschickt vielleicht vom ZDF, auch wie kurzfristig das abgesetzt wurde, sowas spielt ja dann auch oft eine Rolle.
Ich glaube, das hat das ZDF auch selbst gesagt.
Haben die selber auch hinterher selbstkritisch gesagt und das, ja, also quasi waren die da schon, in München sollte das ja aufgezeichnet werden und die waren da quasi, hatten da fast schon so ihr Klavier aufgebaut, so nach dem Motto und dann hieß es so von oben, so heißt, ne, das hat ja sowas dann Zensurartiges vom Eindruck her, auch wenn es hier nicht der Staat ist. Da sind jetzt auch keine Spezialeinheiten reingestürmt und haben den Sänger von der Bühne gerissen, so nicht. Aber es wurde einfach mal gesagt, nee, das könnt ihr nicht machen.
Du hast es auch schon angedeutet, in der Sendung selbst wurde es thematisiert und auch harte Kritik am eigenen Arbeitgeber, wenn man so will, geäußert und dass die Kritik aber auch ausgestrahlt wurde, spricht doch wiederum dafür, dass gegensätzliche Meinungen auch geäußert werden dürfen.
Das hat auch etwas Souveränes, das ist so. Deswegen könnte man sich auch genauso gut vorstellen, also da bin ich gar nicht so ganz klar festgelegt, also ich hätte jetzt auch dem Song nicht viel abgewinnen können, als Redakteur, aber vielleicht hätte man auch sagen können, naja, wir bringen das und machen dann eine richtige Diskussion hinterher und sagen auch, wie, was wir da für Probleme mit hatten oder ist, ne, da was ja dann auch de facto letztlich passiert ist, dass es so eine Debatte auslöst und sowas gibt es immer mal wieder. Aber natürlich, jetzt müssen wir mal einen Schritt zurücktreten und uns auch überlegen, würden wir das jetzt für alles und jeden zulassen? Also nun ist auch der Levitt als Pianist eine bekannte Größe und etablierter Künstler und so etwas und Danger denn auch schon bekannter, aber wir würden natürlich jetzt auch nicht Hinz und Kunz zugestehen, jetzt irgendein Schmähgedicht oder irgendeine fiese Polemik einfach mal so vortragen zu dürfen und da irgendwas dem Millionenpublikum vor die Füße zu kübeln. Also da gibt es nun mal auch eine redaktionelle Verantwortung und auch die Sorgfaltspflicht, auf die wir vielleicht noch zu sprechen kommen, des Journalismus, aber auch durchaus auch ethische Grenzen, mal mindestens, vielleicht teilweise auch juristische, der Satire und der Meinungsäußerung. Und es wird ja oft gesagt, oh, das kann man nicht mehr sagen. Und es gibt auch immer wieder zitierte Umfragen, etwa des Instituts Allensbach, die belegen sollen, dass die Menschen in Deutschland insgesamt verunsicherter sind mit Blick auf das Meinungsklima und also im Grunde beklagen würden, dass man so vorsichtig sein müsse, was man sagt. Und da kann ein Problem dahinter sich verbergen, dass unsere offene pluralistische Gesellschaft zu feige ist, bestimmte Dinge offen zu diskutieren. Es kann man aber auch teilweise anders deuten, nämlich so, dass wir ja tatsächlich auch ein großes Problem haben mit völlig ungehobelten Attacken, mit Beleidigungen, mit Cybermobbing und mit extremistischen Inhalten und gleichzeitig aber auch den Wunsch vieler Menschen, sensibler, bedachter, besonnener und achtsamer, auch so ein Modewort, miteinander umzugehen und den Diskurs entsprechend zu pflegen und zivil zu halten. Und wenn man das als Wunsch hat, ist ja die Antwort naheliegend, dass man sagt, naja, man sollte sehr wohl, sehr gut aufpassen, was man eigentlich sagt, gerade wenn es um heikle Themen geht, also um etwa so die üblichen verdächtigen Aufregerthemen, also auch um die Geschichte, unsere Geschichte, Nationalsozialismus, um sexuelle Identitäten, um Minderheiten und so etwas, dass man da nicht einfach gedankenlos und vielleicht auch allzu egozentrisch irgendwas rauspoltert. Das ist ja eigentlich erstmal eine Tugend, darüber nachzudenken, was man da eigentlich sagt und ob das so okay ist.
Ist ja teilweise auch ein Kulturkampf, Political Correctness, Cancel Culture, der Begriff war schon gefallen. Also wir sehen, das ist teilweise ein Minenfeld. Man will nichts falsch machen, man muss und soll auch Dinge beim Namen nennen. Also da merkt man schon, gesellschaftlich ist da einiges in Bewegung.
Da ist, das sind so Reizsituationen, die ja auch instrumentalisiert werden. Wenn da irgendetwas umstritten ist, dann ist mittlerweile dieser Ruf Zensur oder hier wird irgendwas nicht zugelassen, hier wird was gecancelt, hier wird irgendwas vertuscht oder so. Das hat ja auch die Funktion
der sich, Mobilisierung,
ja, sich, sich das eigene groß Lager zu machen, das eigene Lager zu mobilisieren und im Grunde in diesen Meinungskampf zu versuchen, die Grenzen in die eigene Richtung zu verschieben. Und letztendlich so, oh, wir sind hier arme Opfer. Also das ist die Schwierigkeit daran. Aber was die Sache so kompliziert macht in diesen Debatten, ist, dass es natürlich tatsächlich schon so ist, dass wir insgesamt vielleicht auch aushalten müssen, dass andere Positionen haben und nicht immer sofort die Grenzen zu eng setzen. Und es gibt so eine vielleicht einerseits diese impertinenten Versuche, die Grenzen des Sagbaren in einer Weise ins Unmoralische und ins Extremistische und Problematische zu verschieben, dass dann aber die Gegenbewegung wiederum auch übertreibt und möglicherweise die Grenzen tatsächlich versucht zu eng zu ziehen, weil sie dann, also mal platt gesagt, in jeder konservativen Stimme gleich einen Nazi sieht. Das wäre natürlich völlig überzogen und auch ein Problem für den öffentlichen Diskurs miteinander. Und in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns und deswegen lassen sich sehr, sehr viele Beispiele immer wieder neu finden für diese Konflikte. Wo sind die Grenzen der Freiheit? Wo sind redaktionelle Verantwortung? Wer entscheidet was? Wo kriegen Leute kalte Füße und wo provozieren sie dann aber auch wieder?
Ja, und da gibt es ein ganz berühmtes Beispiel auch der jüngeren Vergangenheit. Ben Bernd, Betreiber des Podcasts Ben Ungeskriptet. Der hat sich in den vergangenen Jahren rasant entwickelt. Inzwischen über 1 Million Subscriber, Follower, Abonnenten auf YouTube. Und das Konzept ist durchaus interessant. Ich habe da auch schon reingehört. Möglichst viele Positionen umfangreich zu Wort kommen zu lassen. Jedweder politischer Couleur. Das ist der radikale Ansatz, wenn man so will.
Das ist der radikale Ansatz. Der hat erstmal bestimmt auch ein paar Vorteile. Es zeigt ja auch der Erfolg, den dieses Angebot hat in nicht unerheblichen Teilen der Gesellschaft. Hat aber natürlich auch große Risiken. Und ist vielleicht auch trotzdem auch nicht so ganz wahrhaftig, so dieser Anspruch zu sagen, oh, ich lasse einfach nur mal das Mikro irgendwo reinhängen und die gesamte Gesellschaft soll mal zu Wort kommen, ist deshalb vielleicht ja gar nicht zu erfüllen, weil ja doch nur so und so viele Sendungen gemacht werden und eine Auswahl erfolgen muss. Und das ist ja auch bei allen anderen Dingen so. Wir schließen immer auch etwas aus. Und ist das schon Zensur? Nein, das ist, da muss man mit dieser Verantwortung sorgfältig umgehen. Auch wenn er Dinge laufen lässt in diesem Podcast und die Leute einfach so genannt ungefiltert zu Wort kommen, ist ja allein die Gästeauswahl schon ein wichtiger Hebel.
Ja, der Podcast war auch schon vorher in der Debatte, aber das Interview mit Björn Höcke, das hat entscheidend dazu beigetragen, dass Wochen danach noch darüber berichtet wurde und die entscheidende Frage, was bedeutet journalistische Sorgfaltspflicht bei langen Gesprächsformaten, Tanjef, wenn der Gast irreführende, falsche Behauptungen äußert und der Moderator sich nicht dazu äußert, das Ganze auch nicht einordnet?
Ja, das ist gar nicht einfach, denn diese journalistische Sorgfaltspflicht, die verlangt ja, dass vor dem Verbreiten von Mitteilungen, von Nachrichten geprüft wird, der Inhalt auf Herkunft und Wahrheit. Das ist bei Interviews ja nur begrenzt möglich, wenn die vor allen Dingen live geführt werden. Also da müsste es so einen parallelen Faktencheck geben oder aber zumindest dann eine Nachbearbeitung und Hinweise durch Inserts und so etwas. Das hat ja dann auch die Landesmedienanstalt von Ben Bernd gefordert. Darauf kommen wir sicherlich noch. Und das ist vielleicht bei bestimmten Grenzfällen oder nicht so ganz entscheidenden Punkten auch gar nicht vielleicht so notwendig, wenn es klar ist, hier vertritt irgendein Politiker irgendeine Position, aber natürlich, wenn es um so heftige Dinge geht, wie irgendwelche
NS-Parolen, ja.
Dann ist es schon die Idee und die kann ich total nachvollziehen, auch der Regulierungsbehörden und aber auch die Idee des Pressekodex etwa und des grundsätzlich journalistischen Selbstverständnisses zu sagen, naja, Moment mal, also dafür sind wir ja da, dass wir hier nicht alles völlig ungefiltert zum Vortrag bringen lassen, sondern dass wir das dann mindestens einordnen, dass wir das kontextualisieren, dass wir gegebenenfalls auch widersprechen und so etwas. Und wenn das einfach nicht stattfindet, dann haben wir da ein Problem und man hat dann den Eindruck, das betrifft Höcke, aber das kann man jetzt in alle Richtungen ja spinnen, so nach dem Motto, jeder darf da mal was zum Besten bringen, dass dann hier vor allen Dingen auch doch mit dieser Sexiness des Verruchten, des vielleicht, dass da irgendwas gesagt wird, was vielleicht gar nicht so opportun ist, gespielt wird von diesem Podcast und dass da dieser Bernd so eine Art Empörungssommelier wird.
Sehr gut eingebunden.
Ja, das war das Stichwort, das ich gezogen hatte. Also ein Empörungssommelier, der einfach uns so verschiedene Angebote macht, damit. Mal links, mal rechts und dann so tut, ach ja, ich habe ja keine eigene,
also die Äquidistanz eigene
Meinung,
zu allem
das genau. Schmeckt euch, das ist gut oder jenes gut. Also das hier ist noch eine feine Meinung von jemandem. Also die ist natürlich ganz schön heftig, aber die macht so richtig Wumms, ne? Wie bei so einem scharfen, starken, kräftigen Rotwein, aber dann gibt es auch den leichten Sommerwein. Das
Daniel,
ist dann einfach
du bist so. Ein Philosoph.
Und das, also das ist so der Versuch möglicherweise, das so schön zu reden und zu rechtfertigen, so nach dem Motto, ja, das ist doch ein tolles Angebot, hier kann sich jeder seine eigene Meinung bilden. Und das ist natürlich erstmal auch eine Idee, die wir alle, glaube ich, haben, dass das Publikum selber mündig genug ist, sich aus seinem Reim aufzumachen, aber man kann es trotzdem nicht einfach unorientiert lassen, wenn es sich darauf verlässt, dass hier nämlich, das ist ja der erste Punkt für eine Publikation, zu sagen, das lohnt sich, sich hiermit zu beschäftigen, wenn dann aber das, was sich da angeblich lohnt, auf ganz falschen Voraussetzungen beruht und falsche Darstellungen enthält, dann haben wir einfach so etwas, das wir auch Missinformation oder Desinformation nennen. Und das ist dann schon ein Problem, also mindestens für Journalismus. Und dann ist sicherlich die Frage, ja, ist so etwas wie das Angebot von Ben Bernd überhaupt Journalismus? Er hat sich ja versucht, damit rauszureden.
Genau, ist ja genau sein Argument. Er sei kein Journalist, insofern gelten die Regeln auch nicht für ihn. Aus unserer Sicht macht er sich damit einen sehr schlanken Fuß, oder Tanjev?
Ja, ich denke, da haben Kollegen ja auch darauf hingewiesen, dass der irgendwo eingetragen ist als Journalist.
Im Handelsregister heißt es, so hat beispielsweise der Jurist Felix Zimmermann das kommentiert, offenbar im Handelsregister als Journalismus und Verlagswesen.
Aber selbst wenn er die eigene Darstellung so nicht hätte, das wird wahrscheinlich in Zukunft die Behörden, aber auch die Gerichte zunehmend beschäftigen, muss man dann prüfen, was nicht ganz einfach ist, weil die Grenzen des Journalismus, wir haben auch darüber schon ab und zu mal gesprochen, so unbestimmt sind, zu Recht auch, weil wir eben ja auch eine Medienfreiheit haben wollen und einen offenen, freien Berufszugang. Trotzdem müssen sie dann bestimmen, naja, was zählt denn unter Journalismus? Was gehört denn zu dem, wo wir den Anspruch haben an diese Sorgfaltspflicht, die wir schon immer wieder zitieren? Und da gibt es seit wenigen Jahren einen Medienstaatsvertrag, der sich gezielt auch bezieht auf die sogenannten, ein sehr altertümliches Wort, aber das hat juristische Gründe, auf die Telemedien, die journalistisch-redaktionell gestaltet sind. Und damit sind zum Beispiel Podcasts gemeint, sind YouTube-Formate und so gemeint. Und dann muss man dann aber im Einzelfall nochmal genau angucken, was heißt denn das jetzt? Also es geht dann um Nachrichten, es geht aber um aktuelles Geschehen, es geht um eine gewisse Regelmäßigkeit der Publikationen, es geht um das, was unter anderem wir auch hier letztlich machen, nämlich so auch reflektieren, Meinungen vielleicht kundtun, Informationen verbreiten. Und das müssen jetzt nicht unbedingt nur hauptberufliche Akteure tun, um darunter zu fallen. Und in diesem Medienstaatsvertrag, von der Logik her, ist das so gemacht, das ist wie auch die Grundlage für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass das alle 16 Bundesländer ratifizieren müssen. Das hat dann im Grunde so Gesetzeskraft und gilt dann in dem Falle bundesweit. Aber diese journalistische Sorgfaltspflicht wiederum ist zusätzlich auch verankert in den Landesmedien- und Landespressegesetzen und bezieht sich explizit eben nicht unbedingt auf den einzelnen Bürger und Bürger, sofern er nicht journalistisch arbeitet, sondern auf eben solche journalistisch-redaktionellen Angebote.
Hattest du dir das Höcke-Interview ganz angehört?
Nein, das habe ich nicht gemacht. Also das habe ich nicht durchgehalten. Ich habe Höckes Interviewbuch mal gelesen ganz und etliches an seinen Auftritten mir angeschaut. Ich habe vor kurzem den AfD-Parteitag mir fast komplett angeschaut. Also ich mute mir schon manches zu, aber das hatte ich dann irgendwann offen gesagt die Schnauze voll.
Lass uns reden über die Rolle der Landesmedienanstalten. Das war der Punkt oder ein Punkt, weshalb die Debatte dann auch an Fahrt aufgenommen hat. Vielleicht kurz zur Einordnung. In jedem Bundesland gibt es eine Landesmedienanstalt. Die haben teilweise unterschiedliche Namen und unterschiedliche Aufgaben. Das sind Anstalten des öffentlichen Rechts. Hier in Rheinland-Pfalz gibt es eine, die unter anderem für die offenen Kanäle auch zuständig ist. Deshalb habe ich ja da eine ganz besondere Verbindung dazu. Aber die schauen auch darauf, ob beispielsweise die Werbevorgaben eingehalten werden, dass nicht zu viel Werbung im privaten Fernsehen oder im Radio läuft, dass der Jugendschutz eingehalten wird. Teilweise vergeben sie auch Lizenzen an private Sender und sie haben ein Auge darauf, wie wir gesehen haben, offenbar auch auf Podcaster.
Ja, sie haben diese nicht ganz einfache Aufgabe, jetzt auch diesen Bereich sich anzuschauen, der da in diversen Ecken des Internets sich findet und diverse Akteure, die mal kommen und gehen. Das ist ja das, was wir auch eine hybride Medienwelt nennen in der Forschung. Das ist alles ganz schön unübersichtlich und kompliziert und vieles gucken die sich sicherlich gar nicht an. Das sind jetzt keine riesigen Behörden und es sollen eben auch, um da keinen falschen Eindruck zu erwecken, keine Zensurbehörden sein. Das eben gerade nicht. Das dürften sie ja auch gar nicht nach unserem Grundgesetz, aber sie sollen sehr wohl darauf hin Acht geben, dass die allgemeinen Gesetze eingehalten werden und auch dieses, was wir journalistische Sorgfaltspflicht nennen, dass das
beherzigt wird,
ja, ein
oder?
Schwieriges Wort, wird, genau, ich glaube, so heißt es. Und das bedeutet aber jetzt nicht, dass wenn sie da irgendwo einen Verstoß wittern, dass sie da gleich irgendwo den Stecker ziehen.
Also die Landesmedienanstalt in NRW hat dem Podcaster Ben Bernd einen Brief geschrieben mit dem Hinweis darauf, dass es da unkommentierte Parolen gab von Björn Höcke. Und die Lesart des Podcasters und seiner Mitstreiter ist natürlich ein Schreiben, was als Dialog verkauft wird, dass es auch als Einschüchterung verstanden werden kann.
Ja, ein bisschen ist das sogar nachvollziehbar, finde ich. Das ist natürlich schon so etwas, wenn man auch einen Brief von irgendeiner Behörde bekommt und da steht ja sehr wohl der Staat dahinter, dann denkt man sich schon, okay, also das soll ich jetzt hier nicht äußern dürfen, das soll ich nicht sagen dürfen. Und es ist ja gerade bei Interviews auch so, dass man denkt, ah ja gut, also ich habe das ja nicht persönlich gesagt. Dazu muss man darauf kommen wir vielleicht auch noch sagen, dass aber sehr wohl auch eben Redaktionen, selbst bei Interviews, also journalistische Redaktionen und sogar bei Leserbriefen, nicht ganz frei sind, möglicherweise Verantwortung oder Haftung zu übernehmen. Das alles ist so ungelernten Journalistinnen und Journalisten nicht unbedingt klar, aber wenn sie eben als ein solches Angebot gelten, als ein journalistisch-redaktionelles, dann müssen sie sich unter Umständen gefallen lassen, dass man sie auch daran misst und dass das nicht einfach so als so eine private Äußerung gilt, was sie da alles treiben. Und es gibt im Übrigen auch eine Alternative, die eigentlich viel weniger dann drastisch wirkt oder staatlich aussieht oder ausgestaltet ist, dass nämlich sich solche Angebote, also solche Podcaster etwa oder YouTuber dem Presserat anschließen, dem Deutschen Presserat, über den wir auch schon eine Folge gemacht haben, der ja einen Pressekodex hat und dem sollen sie sich dann im Grunde unterwerfen. Und das ist eine reine Selbstkontrolle und Selbstregulierung der deutschen Presse, und mit Presse sind jetzt nicht nur mehr Druckwerke gemeint, sondern eben solche Internetportale auch und Angebote. Und da gab es auch beispielsweise schon unlängst einen anderen Internetblogger, Podcaster, wie immer man das jetzt nennen will, aus dem eher rechten Spektrum, der da auch schon von der niedersächsischen Landesmedienanstalt Post bekam und da gibt es auch ein Hin und Her. Und der konnte sich aber gar nicht auch beim Deutschen Presserat unter diese Fittiche nehmen lassen, weil die sagten auch, nee, also der arbeitet gar nicht nach journalistischen, redaktionellen und unseren Grundsätzen. Also das machen wir von vornherein nicht. Also wir haben da so einen Bereich, natürlich jetzt im Netz vor allen Dingen, an Angeboten, die so...
Das nicht verschwimmt.
So, ja, nicht also, so klar sind. Und ist das jetzt Journalismus, ist das nicht? Wo ist es einfach nur vielleicht irgendein, man könnte auch sagen, ist irgendein Meinungsaktivist von irgendeiner Richtung und so. Das ist gar nicht mehr so einfach. Und ehrlicherweise finde ich es auch nicht so ganz leicht, jetzt da zu sagen, naja, ist doch ganz klar, also der muss sich da dem oder dem unterwerfen, weil es gibt bestimmt auch etliche eher so Privatpersonen, die dann auch eine gewisse Reichweite irgendwann erlangen, die auch regelmäßig mal einen Kommentar oder so absetzen, wo man dann auch sagt, naja gut, also für die gilt jetzt aber all das noch nicht. Es ist nicht so leicht.
Ja, Stichwort Reichweite, also der Podcast hat unfassbare Aufrufzahlen, natürlich die Höcke-Folge, aber auch viele andere. Und man muss sagen, Ben Bernd sieht sich offenbar in der Tradition von Joe Rogan, der in den Vereinigten Staaten mit seinem Podcast auch riesige Reichweiten erzielt, der auch im US-Präsidentschaftswahlkampf, sagen manche, Einfluss genommen hat, weil Trump bei ihm zu Gast war, Harris war nicht zu Gast. Insofern ist es, da ist einiges in Bewegung, was die Podcaster anbetrifft. Und jetzt unabhängig davon, wie man sie einordnet, dass sie faktisch Einfluss haben, Reichweite, das ist unbestritten.
Das ist unbestreitbar und das geht aber auch unter Umständen sehr schnell, dass da irgendwer eine, also Popularität gewinnt, vielleicht dann auch wieder rasch verliert. Das ist viel dynamischer als früher mit den etablierten Medien, wo diese Marken einfach gesetzt waren und ab und zu kam mal irgendwas dazu oder irgendwas verschwand. Aber im Wesentlichen waren das so die bekannten üblichen Verdächtigen. Jetzt haben wir da so eine andere Dynamik drin, die mischen die Öffentlichkeit auf. Grundsätzlich finde ich das erstmal positiv. Da steckt auch vieles drin, was erstmal gut ist, um so die Starrheit einer vielleicht trägen Öffentlichkeit zu verhindern. Aber natürlich haben wir ja in den USA auch stark und bei uns leider auch dieses Problem, dass diese Mittel von gerade auch rechtspopulistischen und rechtsextremistischen Kräften inzwischen sehr, sehr genutzt werden und die da mitunter sehr erfolgreich sind. Und das tut jetzt wiederum der Öffentlichkeit nicht unbedingt so gut in der Debattenkultur.
Ja, es geht um Aufmerksamkeit. Wir leben in einer Aufmerksamkeitsökonomie. Das ist auch ein Wort, was uns im Podcast immer wieder begegnet. Und du hast es schon angedeutet, Tanjew. Mitunter versucht man, Öffentlichkeit zu vermeiden, erreicht aber den gegenteiligen Effekt.
Aha.
Tanjew, da gibt es einen ganz berühmten Fall, der Streisand-Effekt. Was hat es damit auf sich?
Ja, es geht, wenn man jetzt irgendwas verbieten will, darum, dass am Ende es genau umgekehrt ist. Man bekommt ganz viel mehr Aufmerksamkeit, viel mehr, als man sich gewünscht hat, indem man es verbieten wollte. Und dieser Streisand-Effekt geht natürlich zurück auf
Barbara Streisand.
Aber sie hat das nicht erfunden. Sie ist auch vielleicht gar nicht so glücklich mit damit, dass sie da Namensgeberin für ist, sondern dieser Effekt, der jetzt streng genommen jetzt auch nicht ein wissenschaftliches Konzept ist, aber also in der Wissenschaft
popkulturell
auch, ja, aber auch immer wieder auch in mittlerweile wissenschaftlichen Publikationen genannt wird, weil es einfach sehr gut passend ist. Also hätte sich gut vorstellen können, dass auch ein cleverer Wissenschaftler das erfunden hat, aber auf den Begriff kam ein Journalist namens Mike Messnick, so ein Tech-Journalist aus dem Silicon Valley in den USA, der hat das wohl 2005 mal als Begriff geprägt und war dann bestimmt selbst erstaunt, wie dieser Begriff sich jetzt etabliert hat, dass der überall quasi lexikalisch auch festgehalten wird und der eben bis in die Forschung hinein verwendet wird, weil er das so schön auf den Punkt bringt. Was ist der Hintergrund des Streisand-Effekts? Die uns bekannte Sängerin und Schauspielerin Barbara Streisand hat nach der Jahrtausendwende sich wehren wollen gegen ein Internetprojekt und ein Fotografieprojekt in Kalifornien. Dort hat dann ein Fotograf die ganze Küste da abfotografiert. Und es ging eigentlich um um Umweltthemen und wie sich die Küste entwickelt, diese Küstenlinie, Coastline. Naja, da waren natürlich diese ganzen Reichen und Stars dann betroffen, oder einige zumindest, die dann gerne an dieser schönen kalifornischen Küste auch ihre Villen haben. Kurzum, Streisands Anwesen war auch abgelichtet worden. Und dann fand sie und ihre Anwälte, das fanden das wohl nicht so lustig und haben dann versucht, das unterbinden zu lassen mit Anwaltschreiben und gesagt, nee, das geht auf keinen Fall. Nehmt mal dieses Haus da weg. Dazu muss man sagen, dass dann in diesem Internetangebot ihr Haus und noch weniger anderer auch mit Namen versehen waren. Also man konnte dann sehen, das ist jetzt ihre Villa, was jetzt bei vielen anderen Objekten, Immobilien dort nicht zu sehen war. Das fand die, was ich durchaus nachvollziehen kann, jetzt gar nicht so toll unter Persönlichkeitsschutz. Und solche Prominenten haben ja auch manchmal Sorge, dass sie da Opfer eines Verbrechens werden könnten und so etwas. Vielleicht erstmal nachvollziehbar, aber was sie und ihre Anwälte nicht erwartet hatten wahrscheinlich oder zumindest nicht bedacht hatten, das wurde natürlich aufgegriffen von den Medien und schwuppdiwupp haben Tausende, wahrscheinlich Millionen Leute sich das angeguckt, verbreitet, darüber diskutiert, ob jetzt die Streisand zu empfindlich ist und ob sie sich das gefallen lassen muss, ja oder nein. Also Ende vom Lied, ihr Bild, also das Bild ihrer Villa war dann überall.
Ja, der genaue Standort war dann auch bekannt.
Ja.
Und dann hat sie den gegenteiligen Effekt erreicht.
Genau, sie hat da gar nichts unterdrückt. Also ich habe gelesen, dass wohl nur ganz wenige vorher ihr dieses Foto dieses Hauses abgerufen hätten, bevor dann das öffentlich wurde von diesem Versuch, das zu unterbinden. Also nur ganz wenige zu diesen wenigen waren wohl dann sogar noch ihre Anwälte gewesen, die das natürlich auch sichern wollten. Dann waren es aber plötzlich zigtausende, die dann das dadurch mitbekommen haben. Und heute haben wir sogar diesen Begriff Streisand-Effekt. Und wohl 2 Jahre oder so nachdem das da öffentlich Furore machte, hat dann dieser Journalist das als Streisand-Effekt in einem anderen Fallzusammenhang dann so benannt. Und das wurde dann immer wieder aufgegriffen. Und seitdem kennen wir diesen Streisand-Effekt, den wir ja immer wieder erleben. Das war ja auch jetzt bei Danger Dan, wir haben am Anfang darüber gesprochen, der Fall, denke ich, dass wir senden das jetzt nicht und dann gab es Widerstand dagegen, das erst hat den Song dann natürlich so richtig interessant gemacht. Und ich weiß nicht, ob dir Dinge aus der Vergangenheit einfallen. Ich habe, als ich vorhin darüber nachdachte, über den Streisand-Effekt gedacht, ah ja, Es gibt eine Sache, die ist mir aus meiner Kindheit noch so richtig in Erinnerung, dass ich das selber so als Thema gemerkt habe. Okay, da wird irgendwas versucht zu unterbinden, aber dann wird es erst richtig spannend. Ich fand es auch spannend und alle anderen auch. Und es
da bin ich gespannt, was jetzt kommt, Hannes.
Es geht um Musik.
Okay.
Du kennst Falco?
Ja.
Nenn mal irgendeinen wichtigen Hit von Falco.
Rock Me Amadeus.
Rock Me Amadeus ist wohl wahrscheinlich eins seiner beiden, vielleicht der größte Hit von ihm. Man kennt noch Der Kommissar und so. Vienna Calling kennt man. Es gibt noch etliche andere Hits. Aber ein Riesenhit war natürlich auch Genie. Mhm. Und Genie war ein höchst provozierender Song vom Inhalt des Textes. Wer den kennt, weiß, was ich meine. Da geht es um eine junge Frau, die da beschrieben wird aus der Sicht möglicherweise eines Psychopathen, eines möglicherweise Sexualmörders. Und Falco wurde der Vorwurf gemacht, okay, hier wird, heute würde man sagen, damals noch nicht in derselben Weise, das ist jetzt so die männliche, der männliche Blick, der da verherrlicht wird. Oder zumindest zu sehr eingenommen wird und dem eine Bühne geboten wird. Und das war 1985, ich war gerade 11 Jahre alt und bekam das voll mit. Ich fand das super interessant. Ich hörte diesen Song, der ist unglaublich packend auf eine gewisse Weise. Als 11-Jähriger muss man irgendwie versuchen zu verstehen, was der da eigentlich singt, was da für Andeutungen sind. Hat dann so eine vage Vorstellung als letztlich ja noch Kind. Und dann bekam ich aber auch mit, wie Familie und Bekannte darüber redeten über den Song. Das war ein Riesenthema damals. Und ich glaube, der Norddeutsche Rundfunk, auch Senderfreies Berlin, wir lebten in Berlin, dann zogen wir nach Lübeck. Also die beiden Sender, die mich betrafen, auch Bayerische Rundfunk, die sendeten das Ding nicht mehr. Das Lied wurde teilweise boykottiert. Es gab auch Fraueninitiativen, die das boykottieren ließen. Falco hat sich später versucht zu rechtfertigen, gesagt, nee, also Entschuldigung, das ist erstens nicht künstlerische Freiheit und zweitens überlebt diese Genie, die da gar nicht ermordet wird, wie das viele gelesen haben, sondern im Gegenteil ist dieser Psychopath der arme Irre sozusagen. Und man kann da jetzt über Kunstfreiheit und über Kunst und über die Grausamkeit von Kunst und welche Perspektiven sie einnehmen will lange reden, aber es war auf jeden Fall der Streisand-Effekt eingetreten. Es war ein Riesenhit, obwohl er teilweise nicht gespielt wurde. Es wurde, glaube ich, versucht, an vielen Orten auch zu verhindern, dass Jugendliche den hören. Das hat auch nicht richtig geklappt, obwohl es das Internet ja damals noch gar nicht gab.
Der Reiz des Verbotenen.
Ja, und ja. Es hat auch noch was mehr mit Medien zu tun. Also nicht nur, dass da bestimmte Sender einschritten und dass es eine richtige journalistische Debatte natürlich auch gab und eine politische, sondern in dem Song, wer den kennt oder jetzt nochmal nachhört, wird das sehen, da gibt's einen Newsflash. Und dann wird vom original damaligen Tagesschau-Sprecher Wieben, wird dann also fiktional von einer verschwundenen jungen Frau gesprochen, die da möglicherweise Opfer eines Verbrechens geworden sei. Also wirklich in so einer Art True-Crime-Anmutung, würde man ja heute so sagen. Obwohl es auch damals True Crime als Begriff noch gar nicht gab. Also das war ein interessanter Fall, der mich damals irgendwie fasziniert hat, also auch ein bisschen gegruselt hat. Und ich hatte da auch gar keine richtige Meinung vielleicht zu, ob man das jetzt verbieten oder sonst wie soll. Ich war ja auch wirklich noch ein Kind. Aber der Effekt war, ich rede heute noch davon.
Es hat sich nachhaltig eingeprägt. Und auch im Fall von Barbara Streisand, das war ja alles, wie du sagst, vor den Algorithmen, vor Social Media. Man kann sich vorstellen, wie ein Effekt heute funktionieren kann.
Wir haben ja den Eindruck, das kann man eh alles gar nicht austreten. Aber wir sehen ja, das war auch teilweise Thema unserer Pressefreiheit-Folge, es gelingt Diktaturen sehr wohl, bis auch hin zum Internet Kontrolle auszuüben, Leute zu verfolgen. Teilweise auch jetzt haben wir die Gefahr, dass Algorithmen natürlich zentralisiert von Tech-Unternehmen, vielleicht aber auch eben von staatlichen Stellen beeinflusst, gesteuert, programmiert, gelenkt werden. Und dass wir schon die Frage immer wieder auch neu stellen müssen, wie viel Vielfalt in der Medienwelt haben wir wirklich? Also wie viel Raum gibt es, ja, also wenn jetzt das ZDF jetzt irgendeinen Song nicht sendet, ja, hat der eine Chance, aber irgendeinen Platten, also einen wird er bei Spotify gesperrt, ja oder nein? Ja, das wäre schon mal ein Riesenproblem für den dann. Also wo findet vielleicht auch widerständige oder eben problematische, aber trotzdem im Rahmen einer freiheitlichen Gesellschaft noch zuzulassene Kunst dann statt? Und wie sieht es auch mit eben Information und Desinformation aus, wenn das von letztlich doch vielleicht wenigen Akteuren dominiert und beherrscht und vielleicht dann in Anführungszeichen doch auch gelöscht, zensiert werden kann?
Wir hatten jetzt verschiedene Player, das ZDF, wir hatten die Landesmedienanstalt in NRW. Lass uns zum Schluss noch über einen Fall sprechen, der konnte ich gar nicht glauben, als ich das gelesen hatte. Da ging es um einen Leserbrief in der Fuldaer Zeitung. Da hat wohl ein alter Pfarrer sich darüber geäußert, nach dem Anschlag auf den CSD in Berlin, dass es eine Art Himmelssignal sei, ein Aufruf zur Besinnung und zur Umkehr. Und das hat er in Form eines Leserbriefs gemacht. Und die Redaktion hat nach eigener Darstellung sehr gerungen und lange diskutiert und trotzdem entschieden, unkommentiert das Ganze zu veröffentlichen.
Ja, er hat wohl in dem Leserbrief ja geschrieben, dass das brutale, menschenverachtende Vorgehen des Terroristen nicht zu rechtfertigen sei. Aber dann plötzlich diese Wendung und das, wie du sagst, als
das
Signal.
Das Aber ist schon
ja,
zu viel.
Genau, das Aber ist schon zu viel als Signal des Himmels. Ja, gesehen und ein wirklich, wie du auch sagst, alter Mann, aber einer, der auch Würdenträger war, ein ehemaliger Pfarrer. Und kann man sagen, ja gut, was soll der Zausel da reden? Lass ihn reden. Wenn er das jetzt privat am Küchentisch geäußert hätte, ja gut, schlimm genug. Aber jetzt stand es plötzlich mitten in der Zeitung, in der Fuldaer Zeitung. Und die Frage, die sich dann sofort viele gestellt haben, in der Branche, im Journalismus, ich auch als, wenn man so will, Medienethiker und die du dir gestellt hast jetzt und die sich viele natürlich auch Leserinnen und Leser der Zeitung dargestellt haben, warum publizieren die das? Warum drucken die das? Warum veröffentlichen die das in ihrem E-Paper? Einfach mal so. Und jetzt könnte man sagen, ja gut, das hat halt dieser alte Mann da gebracht, lass den doch reden und warum soll die Zeitung nicht im Sinne von großer Meinungsvielfalt auch sowas bringen. Aber da gilt so etwas Ähnliches wie jetzt bei diesem Danger-Dan-Fall. Eine Redaktion muss abwägen. Und hier finde ich den Fall noch klarer vielleicht als bei Danger-Dan zu sagen, naja, also das, was ist das jetzt für eine Position? Also nach den publizistischen Grundsätzen auch des Presserats, da soll man jetzt solche Diskriminierungen in dem Falle von auch Homosexuellen nicht verbreiten, dem keinen Vorschub leisten. Dahinter steckt natürlich schon eine Wertung, ein Werturteil, für das ich hoffe, dass wir einen großen Konsens und eine breite Mehrheit finden in unserer Gesellschaft. Aber wir können das offensichtlich nicht voraussetzen. Und die Frage ist, naja, darf man dann solche Äußerungen trotzdem noch tätigen? Ich finde, grundsätzlich darf dieser Mensch sehr wohl seine Meinung haben, auch wenn ich sie überhaupt nicht teile. Aber ich muss als Zeitung das nicht noch groß ausstellen. Denn ich habe ja hier eine große Verantwortung, gerade auch was die Pietät angeht, direkt nach diesem Anschlag mit Blick auf die ohnehin schon völlig verunsicherten, traurigen, teilweise auch, wenn sie direkt betroffen waren, im Umkreis traumatisierten Menschen. Und das ist einfach unverantwortungsvoll oder unverantwortlich, könnte man sagen. Und der Pressekodex sieht in Richtlinie 2.6 auch einen eigenen Passus vor zum Thema Leserbriefe und sagt, naja, es ist schon gut, wenn die Redaktionen auch Meinungen zu Wort kommen lassen, die sie nicht selbst teilt.
Steht ja auch meistens dabei.
Ja, das steht ja immer.
Spiegelt auch, nicht ja, die Meinung der Redaktion.
Also es geht schon darum, sich zu bemühen, einfach auch nicht nur einfach das, was man selber toll findet, zumal es ja auch in der Redaktion oft unterschiedliche Meinungen gibt, zum Glück nicht nur das irgendwie zu pushen. Aber es steht eben auch da drin, bei der Veröffentlichung von Leserbriefe, liefern sind die publizistischen Grundsätze zu beachten. Also das, was ich gerade schon letztlich gesagt habe, es geht jetzt auch nicht, dass da jeder einfach irgendwas Wildes behauptet oder die schlimmsten ethisch drastischsten und unverantwortlichsten Meinungen da ausbreiten darf. Das, da sollte man sicherlich nicht zum Instrument machen. Wenn der alte Herr das will, kann er gerne in den Copyshop gehen und Flugblätter drucken mit seiner Meinung drauf und die in der Fußgängerzone verteilen, muss dann auch akzeptieren, dass ihn Leute beschimpfen werden vielleicht und sagen, was bist du denn für ein gestriger Typ? All das ist in unserem freiheitlichen Staat zum Glück, wie ich finde, möglich, aber es ist eben auch möglich und völlig zu Recht, dass die Fuldaer Zeitung gesagt hätte, nö, das drucken wir jetzt aber nicht. Oder wenn sie es irgendwie auch für so wichtig hält, dass dieser Mensch da noch was sagt und der vielleicht noch irgendeine Funktion hat in der Kirche, also nicht so einfach irgendein Niemand ist, dann hätte sie natürlich auch einen Text schreiben können und das redaktionell einordnen können und sagen, Mensch, uns erreichen hier, und dann den nochmal fragen können, meinen sie das wirklich? Und dann nochmal einen anderen fragen können. Und sie haben sich auch hinterher distanziert, muss man dazu sagen.
Aber die Begründung ist trotzdem interessant. Ich zitiere kurz aus einem Artikel von Stefan Niggemeier aus der Süddeutschen. Ja. Wenn sich ein Pfarrer mit der Autorität eines Gottesmanns derart abwertend, ja menschenverachtend äußert, dann ist das eine Nachricht, die in die Öffentlichkeit gehört. Wer so spricht, muss sich dem öffentlichen Diskurs stellen und er muss gestellt werden. Genau das passiert gerade. Stefan Niggemeier schreibt dazu, dass die Redaktion die Empörung als Beleg für die richtige redaktionelle Entscheidung im Nachhinein deutet. Das ist auch eine sehr eigenwillige Begründung.
Ja, also man kann jetzt permanent irgendwo abgrasen, irgendeine hanebüchene oder völlig provozierende Position und die dann zum Anlass nehmen und sagen, ja, jetzt wollen wir auch eine Debatte führen. Das geht permanent. Dann ist man wieder beim Empörungssommelier, was jetzt viel zu fein ist allerdings, weil du so ein feiner Typ bist, hast du so einen schönen Begriff gefunden. Aber was ich jetzt in meiner Interpretation damit meine, ist ja was eigentlich Schreckliches, dass man einfach auch quasi Empörungsbewirtschaftung, würde man da auch sagen können, also im Prinzip Emotionen einfach triggert, wie man auch ja heute sagt, und da ein Geschäft womöglich sogar draus macht, das ist eigentlich sogar, ich wage mal den moralisch gehaltenen Begriff, eklig.
Was nehmen wir mit? Dass wahrscheinlich schon bald die nächste Zensurdebatte kommt.
Oh, bestimmt.
Und wir uns...
Wir aber werden senden.
Wir senden. Bei uns redet keiner rein. Wir hatten noch kein Schreiben der Landesmedienanstalt. Aber wir sehen...
Wir sind auch echt harmlos.
Wir sind harmlos. Ja. Und die Demokratie, die muss wehrhaft bleiben, das ist unser Appell an dieser Stelle. Nicht jede extreme Position muss sichtbar sein und trotzdem muss jeder Einzelne auch viel aushalten.
So sieht's aus. Sehr gute Abbindung dieses wichtigen Themas.
Danke dir, Tanjew, danke an Mara Maria Müller.
Danke.
Bei uns an der Technik und bis zum nächsten Mal bei den Medienverstehern.